Matthäus 13, ab Vers 44 werden wir heute lesen. Wir studieren ja Vers für Vers, lesen Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium und versuchen das, was Gott uns sagt, auf unser Leben anzuwenden. Wir sind gerade in einem wunderbaren Abschnitt. Jesus ist dabei, seine Jünger in die Geheimnisse des Reiches Gottes oder des Reiches der Himmel, wie Matthäus sagt, einzuweihen. Ist das wunderbar? Was sind Gottes Pläne? Wie funktioniert das Leben unter seiner Herrschaft, in der Gemeinschaft mit ihm? Und zeigt uns hier ein paar Prinzipien. Und er tut es durch Gleichnisse, durch irdische Geschichten oder Bilder, die eine geistliche, himmlische Wahrheit erzählen. Die Gleichnisse über das Reich Gottes, sprich dem Reich der Himmel hier bei Matthäus. Seine Herrschaft, seine Regierung, die uns Rettung bringt und Gemeinschaft und Versöhnung. Und wir haben jetzt schon 2 Wochen lang hier durch Matthäus 13 gelesen. Wir haben uns das Gleichnis vom Seemann angesehen, das Gleichnis vom Unkraut im Acker, vom Senfkorn und vom Sauerteig letztes Mal. Und das waren Gleichnisse, die hat er alle vor der Volksmenge erzählt. Und heute zum Abschluss sehen wir noch ein paar private Gleichnisse sozusagen, die er seinen Nachfolgern erzählt hat, nachdem er sich in das Haus zurückgezogen hat. Er hat ihnen vorher schon ein paar der vorherigen Gleichnisse ausgelegt und Fragen beantwortet. Und jetzt hat er noch ein paar Geschichten persönlich für sie. Ich möchte die ersten 2 Gleichnisse gerne zusammennehmen. Lasst uns lesen ab Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Gab damals keine Banken, wo die Leute ihr Geld gebunkert haben. Und so war es nicht ungewöhnlich, dass Menschen ihre Schätze vergraben haben. Besonders wenn Gefahr gedroht hat, von mir aus eine Invasion von Feinden. Also es war eine sehr vertraute Geschichte für die Menschen damals. Und wir können uns gut vorstellen, dass da jemand seinen Schatz begraben hat und dann dieses Geheimnis, wo der Schatz liegt, mit ins Grab genommen hat. Und dann vielleicht Jahre später hat irgendjemand auf diesem Feld gearbeitet. Ich stelle mir vor, ein Feldarbeiter beim Pflügen, und er stößt auf diesen Schatz. Und dann lesen wir, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Verbuddelt den Schatz wieder und kauft sich das Feld, um den Schatz zu besitzen. Also offensichtlich hat das, was im Feld verbuddelt war, dem gehört, dem das Feld gehört hat. Vers 45, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht, vielleicht um sie an Könige weiter zu verkaufen, für ihre Kronen oder so. Perlen waren was ganz, ganz Wertvolles damals. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also er findet diese eine einzigartige Perle, die wie dieser Diamant Pink Legacy ist, die letztes Jahr um 50 Millionen Dollar, wenn ich mich richtig erinnere, ersteigert wurde. Und er ging hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. In diesen Gleichnissen geht es um den vorzüglichen Wert von Gottes Reich. Es ist so wertvoll, dass da einer bereit ist, alles dafür zu geben. Das ist die eine Hauptaussage dieser Gleichnisse. Es ist leicht zu verstehen, denke ich. Die spannende Frage ist, wer in diesen Bildern ist der, der alles gibt für den Schatz oder für die Perle? Und wenn ihr Kommentare lest, merkt ihr schnell, die Ausleger sind gespalten. Und es gibt auf beiden Seiten gewichtige, gute, bibeltreue Kommentatoren. Die einen sagen, es ist es wert, dass wir alles geben, um das Reich Gottes zu erhalten. Die Erlösung, die Vaterschaft Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, seine Herrschaft über unser Leben. Dafür ist es wert, alles zu geben. Gibt nichts Besseres als das. Zweiten Ausleger sagen, es war Gott wert, alles zu geben. Seinen einzigartigen Sohn, um das Reich Gottes für uns zu ermöglichen, damit wir unter seiner Herrschaft und in der Gemeinschaft mit ihm leben können. So sehr schätzt er uns. Und beide Aussagen sind biblisch gesprochen sehr wahr. Die Frage ist nur, von welcher Aussage sprechen diese Gleichnisse? Und zweite Frage, wer sprechen beide von derselben Wahrheit oder vielleicht eines von dem einen Aspekt und das andere von dem anderen Aspekt? Und wenn dem so ist, welches von welchem? Ich kann euch für mich persönlich eine klare Antwort geben. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon über Jahre und auch die letzten Tage, ist immer so, dass ich immer wieder so hin und her schwank zwischen der einen Auslegung und der anderen. Einmal scheint mir die Sicht richtiger, einmal die andere. Aber ich finde es für uns sowieso wertvoll, beide Wahrheiten zu betrachten. Wenn es hier heißt, das Reich der Himmel gleicht, ist es als Vergleich vielleicht jeweils ein Vergleich mit dem gesamten Bild, das Jesus hier mit seinen Worten malt, in seiner Gesamtheit betrachtet. Aber ich finde es auch interessant, dass diese beiden Gleichnisse etwas unterschiedlich aufgebaut sind. Oder ist euch das aufgefallen? Beim ersten ist das Subjekt der Schatz. Beim zweiten ist das Subjekt der Kaufmann. Seht ihr das? Im Vers 44, das Reich der Himmel gleicht einem Schatz, der gefunden wird und gekauft wird und so weiter. Im Vers 45, das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der eine wertvolle Perle kauft. Und falls diese unterschiedliche Betonung eine Bedeutung hat, dann wäre einmal Gott und einmal der Jünger oder die Jünger der Käufer. Und je nachdem, ob man das Reich der Himmel als Angebot Gottes vor allem sieht oder eher es in seiner sichtbaren irdischen Ausprägung der Gemeinde betrachtet, wäre es mal das eine oder das zweite Gleichnis. Einmal so gemein. Und ich will ja gar nicht dogmatisch sein. Wie gesagt, ich möchte gern beide Aspekte betrachten. Fangen wir bei Gott an. Wir fangen immer bei Gott an. Das ist der richtige Anfang für alles. Fangen wir bei Gott an. Johannes 3, Vers 16. Ein Vers, den ihr wahrscheinlich alle kennt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das heißt uns Menschen in der Welt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Leben in Gemeinschaft mit Gott. 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid oder erkauft worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, also eurem nichtigen Leben, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Damit hat er uns erlöst von unserem gottlosen Leben, der Entfremdung von Gott. Johannes 15, Vers 13 hat Jesus gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Hebräer 12, Vers 2, wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, Freude der Gemeinschaft mit uns, seiner Gemeinde, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es war Jesus es wert, alles zu geben. Sein kostbares, sündenloses Leben für uns, um uns Leben in Gottes Reich, in Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Um uns Sünder zu versöhnen mit dem heiligen Gott, dass wir Gemeinschaft mit ihm erfahren können. Um uns zu Kindern Gottes zu machen, zu Miterben mit ihm von dem ganzen geistigen Reichtum, den Gott besetzt. Du bist so sehr geliebt und so sehr geschätzt von deinem Schöpfer. Das ist unbegreiflich. Das ist erstaunlich. Denn er ist die wunderschönste Person, die existiert im ganzen Universum. Er ist absolut rein. Gott ist Licht. Er ist heilig. Er ist die Liebe in Person. Er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist gütig, er ist freundlich, er ist gerecht, er ist gut. Er ist ja Ich Bin. Und du und ich, wir sind die Ich Bin's nicht. Ich bin Sünder. Ich bin selbstsüchtig. Ich bin so oft ungeduldig, manchmal grantig, unbarmherzig. Und deshalb bin ich von Natur aus entfremdet von diesem heiligen Gott durch meine Schuld. Aber wer bin ich im Vergleich zu ihm? Das ist unbegreiflich, dass er mich so hingebend, so leidenschaftlich liebt, dass er sich selbst für mich aufopfert, dass er sein Leben für mich gibt, dass er sich zu Tode foltern lässt an meinem Kreuz, dass ich verdient habe, dass er meinen Platz im Gericht einnimmt, damit ich seinen Platz einnehmen darf als Kind Gottes. Unbegreiflich eigentlich. Das ist so, als würde euch, ihr Mädels, der schönste Mann der Welt, ich weiß nicht, ob es noch immer George Clooney ist, ich lest diese Klatschspalten in der Regel nicht. Aber als würde er euch einen Heiratsantrag machen. Und er ist so verliebt in dich, dass er bereit ist, für dich zu sterben. Oh, Mr. Universum. Oder der reichste Mann der Welt. Ich weiß gar nicht, wer es gerade ist, ob es Bill Gates oder der Amazon Bezos ist. Und irgendein berühmter Star, dass er dir einen Antrag macht und er ist bereit, sein Leben für dich und mich zu geben, für mich Würstchen. Nee, der hat es nicht nötig, der ist völlig außerhalb meiner Klasse, völlig unerreichbar eigentlich. Aber was Jesus getan hat, ist noch viel krasser. Stell dir vor, du wärst ein Stinktier. Ist nicht so schwer, sich vorzustellen. Und der Bill oder der George oder wie immer sie heißen, er wäre bereit, ein Stinktier zu werden und ein Stinktierleben zu leben, um sich dann für dich aufzuopfern, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Aber es ist noch viel, viel krasser als das, wenn wir an Philipper 2 denken. Jesus war Gott. Und er ist nicht festgehalten, Gott gleich zu sein. Und er hat sich entäußert, entleert, erniedrigt und ist ein Mensch geworden. Das ist viel krasser, als wenn einer von uns ein Stinktier würde. Ich meine, wir sind alle Geschöpfe. Hier haben wir den Schöpfer, der ein Geschöpf wird. Und als Mensch erfunden, erniedrigte er sich nochmal und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Gott, dieses heilige, heilige, heilige Wesen, der Mr. Universe, der echte, unser Schöpfer, der Schönste, der Beste, hat sich so ausgestreckt nach dir, dass er alles für dich gibt. Nur um dich zu haben. Nicht um was von dir zu haben. Er hat schon alles. Sondern um dich zu haben. So sehr schätzt er dich. So sehr liebt er dich. Dieser wunderbare Gott sagt dir, ich liebe dich. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich trage dich auf meinem Herzen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ganz persönlich. Du bist mein. Ich will dich ganz persönlich. Ich will dich persönlich bei mir haben. Ich liebe dich ganz persönlich. Ich habe alles für dich gegeben. Ich schätze dich. Wie sehr? Unendlich. Wie Jesus. Gott sagt, du bist mir Jesus wert. Ich habe dir Jesus gegeben, für dich gegeben, mein Wertvollstes. Ich habe mich selbst für dich gegeben. Ich habe dich höher geachtet als mich. Ich habe mein Reich aufgerichtet für dich. Und ich will all meinen Reichtum mit dir teilen. Du bist mein Schatz, ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich will meine Herrlichkeit mit dir teilen. Wie abgefahren wunderbar ist das? Warum, Herr? Einfach, weil ich der bin, der ich bin. Die Liebe in Person. Weil ich dich gemacht habe, handgemacht mit meinen eigenen Händen. Denkt am Psalm 139. Du hast mich gewoben im Leib meiner Mutter. Du bist mir wertvoll, du bist besonders für mich, sagt dir Gott. Wirklich ich? Wow. Diese gottlose Welt ist so verwirrt und so verrückt, im wahrsten Sinn des Wortes, verdrückt, so entfremdet, so blind. Erzählen unseren Kindern, hey, du bist ein aufgewachsenes Bakterium, du bist ein Zufallsprodukt eines sinnlosen, ziellosen Evolutionsprozesses. Du bist nicht mehr als deine materiellen Bestandteile, also ein bisschen Wasser und ein paar Mineralien, also materielle Wert, vielleicht so viel wie ein Bier. Und irgendwann dann stirbst du und dann ist alles vorbei und alles egal. Auch egal, ob du wie Jesus gelebt hast oder wie Hitler, alles egal, du bist so nur so ein Durchgangsprodukt zu einem anderen Stadium in diesem sinnlosen, ziellosen Evolutionsprozess. Und dann wundern sich die Menschen, dass Leute sich das Leben nehmen oder dass junge Menschen andere abknallen, in ihre Schule gehen und andere abknallen. Genauso wie wir Erwachsenen, die Ungeborenen, besonders die Behinderten, teilweise schon die Alten in manchen Ländern umbringen. Alle, die keinen ökonomischen Nutzen mehr haben oder dem im Weg stehen. Hey, das sind Taten von Menschen, die das Ziel, den Sinn, den Wert verloren haben. die entfremdet, verwirrt, umherirren in Gottes Welt als Geschöpfe Gottes, die ihren Papa verloren haben oder wahrscheinlich besser verlassen haben. Verletzte Geschöpfe, die andere verletzen, die die verrücktesten Dinge tun, um sich nur irgendwie zu spüren. Irgendwie Signifikanz zu erfahren, Wertschätzung zu erfahren. Ich meine, Menschen tun die verrücktesten Dinge. Schneiden sich selbst, tun die peinlichsten Dinge. Guckt euch diese YouTube-Stars an, tun die peinlichsten Dinge, um irgendwie Likes oder Aufmerksamkeit zu bekommen von irgendjemandem. Hallo, ist da irgendjemand draußen, der mich mag? Und wenn es nicht klappt, dann hat die Welt halt so irgendwie so Selbstwerttherapien, wo sie sagen, hey, du bist ein Zufall, aber du bist ein guter Zufall. Und wenn das nicht hilft, dann dröhnen wir sie halt zu mit irgendwelchen Drogen, Medikamenten, dass sie sich nicht mehr spüren. Es ist nicht die wahre Antwort, es bringt es nicht wirklich, vielleicht mal kurzfristig in der Krise, aber wir müssen entdecken, wer wir wirklich sind. Es neu entdecken vielleicht, nämlich gewollte, geliebte Geschöpfe unseres wunderbaren Schöpfers. Du bist kein Zufall, du bist nicht allein. Du bist ein gewolltes Gegenüber von einer wunderbaren, wunderbaren Person, der besten Person, der schönsten Person, die es gibt. Und du kannst Beziehung mit ihm erleben. Und er liebt dich über alles mehr als sein eigenes Leben. Und er hat dir das nicht nur gesagt, ich liebe dich, er hat es dir gezeigt. Wenn du irgendwie zweifelst, wie sehr Gott dich liebt, dann schau auf das Kreuz. So sehr liebt er dich, ganz persönlich. So weit ist er gegangen, um dich bei sich zu haben. Das ist dein Wert. Und wenn ich das begreife, dann werde ich anders über mich denken, dann werde ich anders leben. Dann werde ich leben wie ein Prinz oder wie eine Prinzessin. Dann werde ich aufblühen unter seiner Liebe. Dann werde ich meine Mitmenschen auch anders behandeln, mit diesem Wert, mit dieser Würde, die Gott ihnen zuschreibt. Christen haben immer von der Heiligkeit des menschlichen Lebens gesprochen. Das Leben ist Gott heilig. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir haben Wert in seinen Augen. Und zwar völlig unabhängig und völlig egal, wie schön du bist oder wie alt oder wie jung du bist, ob du geboren bist oder noch nicht geboren bist, ob du alt bist oder krank oder behindert bist, völlig unabhängig davon. Du hast einen unendlichen Wert, weil dein Schöpfer dich in seinem Bild geschaffen hat und weil er dich unendlich schätzt, weil er alles für dich gegeben hat. Du bist in einem Jesus wert, wenn wir es so sagen wollen. Das ist dein Wert. Und natürlich sind deine Mitmenschen auch Jesus wert. Und das bringt uns zur zweiten Anwendung. Das Reich der Himmel ist ein unendlicher, wertvoller Schatz oder eine ganz besondere, einzigartige Perle. Als Kind Gottes zu leben, als Königskind, versöhnt zu sein mit deinem Schöpfer, mit deinem himmlischen Vater, dieser wunderbaren, wunderbaren heiligen Person, die dich so sehr liebt, dass er alles für dich gegeben hat, um dich und mich zu erlösen, das heißt zurückzukaufen. Himmel statt Hölle. Hey, was gibt's Wertvolleres, was gibt's Besseres für einen Menschen? Wie viel wärst du bereit dafür zu geben? Alles? Natürlich, das wäre unsere einzige vernünftige Reaktion. Römer 12 spricht davon, dass es unser vernünftiger Gottesdienst ist, für ihn zu leben, alles für ihn zu geben. Ich meine, was sonst sollten wir tun im Lichte von dem, wer er ist und all dem, was er für uns getan hat? Was sonst sollten wir tun? Wie sonst sollten wir auf seine Liebe reagieren? In Wahrheit ist Gott und sein Reich viel mehr wert als alles, was wir besitzen. Jesus hat gesagt in Markus 8, Vers 36, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber sein Leben oder seine Seele einzubüßen? Was bringt es dir, wenn du Wohlstand hast, materiellen, und den haben wir alle, und Ansehen hast von Menschen und Familie und Urlaube und all diese tollen Sachen, aber du Gott verpasst? Ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm, den Sinn deines Lebens. Was bringt es, wenn du alles andere hast, aber ihn verpasst? Und du stirbst und du alles verlierst. Was hast du davon? Wir sind von Gott, für Gott geschaffen. Deshalb wird ein Mensch nie zufrieden sein ohne ihn. Nicht hier und schon gar nicht in der Ewigkeit. Immer wie ein Fisch außerhalb des Wassers sein, außerhalb von dem, wofür er geschaffen wurde. Also, er ist es wert, das Reich Gottes ist es wert, alles zu geben. Und das ist auch eine Lektion, die wir hier lernen. Echter Gottesdienst wird dich alles kosten. Was hat Jesus uns gesagt, die Voraussetzung für Jüngerschaft? Was hat er uns gesagt? Ist, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir uns selbst sterben und dass wir Jesus nachfolgen. Also ganze Hingabe. Jesus will dich ganz. Hat Jesus dich schon ganz? Bist du bereit, alles für ihn zu geben? Hast du seinen großen Wert schon erkannt? Jesus hat uns gesagt, Matthäus 6, Vers 33, haben wir alles schon studiert, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, das, was ihm gefällt. Dass du von ihm beherrscht wirst, dass du Leben lebst, das ihm Freude macht. Da trachte zuerst danach und dann alles andere wird hinzugefügt werden. Mach dir keine Sorgen. Aber das ist das Wichtigste, das ist das Wertvollste, das ist das Größte. Ich meine, wenn Gottes Reich ihm so viel wert ist und so viel wert war, dass er alles gegeben hat, wie viel sollte es uns wert sein? Und dann überleg dir, wie wird das aussehen, wenn du praktisch denkst an deine Finanzen, an deine Ressourcen, an deine Gaben, an die Zeit, an deine Ehe. Es soll ein Bild sein für seine Liebe und Hingabe an uns. Und man, ich will treu sein, weil er treu ist. Das ist auch meine einzige Hoffnung übrigens. Aus eigener Kraft komme ich gar nicht weit. Schreiben wir Jesus und seinem Reich den höchsten Wert zu und leben wir auch so. Jesus hat gesagt in Matthäus 10, hat man auch schon gelesen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also es geht hier um alles. Alles für das Beste. Das ist der Deal, den wir hier sehen in diesen Gleichnissen. Der Finder des Schatzes in diesen Gleichnissen verkauft alles, was er hatte, um den Schatz oder die Perle zu bekommen. Der Kirchvater Gregor schrieb über den Preis des himmlischen Schatzes Folgendes. Es gibt keinen festen Preis für ihn. Jeder Mensch muss alles aufgeben, damit er ihn erhält. Der Apostel Petrus gab seine Netze auf, um das Reich der Himmel zu erhalten. Die Witwe gab ihre 2 Pfennige auf. Wer Millionen hat, den lass Millionen aufgeben. Und wer nichts hat, den lass seinen Willen aufgeben. Alles für das Beste. Apostel Paulus ist uns ein Vorbild darin. Er hat geschrieben in Philipper 3, Vers 7 bis 9, wenn ihr mitlesen wollt. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, wörtlich für Dreck, aber das schreibt man nicht in die Bibel, damit ich Christus gewinne. Ich habe alles eingebüßt und es ist für mich so viel wie Dreck im Vergleich zu seiner unübertrefflichen Größe, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, meine Selbstgerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Menschen, die das Reich Gottes empfangen, schätzen es mehr als alles andere. Der Finder, der alles verkauft, der offenbart sein Herz, oder? Und darum geht es Gott eigentlich wirklich. Es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm um uns. Er will uns ganz. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das Reich Gottes, Gemeinschaft mit dem König und Gott zu leben, ist wertvoller als alles in dieser Welt zusammen. Und wenn wir alles dafür verlieren oder geben, hey, dann ist es immer noch ein super guter Deal. Seht hier, voll Freude verkaufte er alles. Ich habe den Schatz gefunden, voll Freude verkaufte er alles. Nicht aus Zwang oder Manipulation oder durch irgendeinen Druck. Nee, er hat den Wert von Gottes Reich erkannt. Es ist eine Freude, irdische Schätze zu geben, um himmlische Schätze zu gewinnen. Es ist auch eine Freude, irdische Schätze zu geben, um andere Menschen mit in das Reich Gottes zu nehmen. Deshalb wollen wir nicht zufrieden sein, um uns selbst zu drehen, auch als Gemeinde, uns selbst zu füttern. Hey, wir wollen rausgehen und das Evangelium weitersagen, in Menschen investieren, Jünger machen. Menschen der Welt, manchmal sagen sie es auch Christen, sagen, oh, ist es eine Zeitverschwendung, dass ihr da jetzt wochenlang samstags rumrennt und Zeitungen verteilt in jeden Haushalt, damit Menschen von Jesus erfahren? Oder ist es nicht übertrieben, irgendwie Zeitverschwendung für Jugendcamps bei Praiseland oder in Südafrika, deinen Urlaub aufzubrauchen? Oder ist es nicht Verschwendung, so viel ehrenamtlich zu machen, in der Gemeinde, von mir aus Jugendlichen zu dienen? Ist es nicht Verschwendung, dieses Flugticket zu kaufen, um nach Südafrika zu fliegen, um irgendwo in einem Ghetto Gemeinde zu bauen oder Camp zu machen, Menschen zu dienen, Menschen mit der Liebe Gottes erreichen zu wollen? Für die Leute in der Welt, für die Materialisten ist das völliger Quatsch. Die können es nicht verstehen. Ist nicht Verschwendung, nach unten in das Ghetto zu gehen. Und ich weiß, viele, die gegangen sind, haben ganz vieles aus der eigenen Tasche bezahlt. Es ist nicht verrückt, es ist nicht Verschwendung. Die Welt versteht es nicht. Aber unsere Antwort ist nein. Wenn nur ein Mensch dadurch gerettet wird und zu Jesus und in sein Reich findet, dann ist es das wert. Ich meine, wie können wir stillsitzen? Wie können wir es uns bequem machen und fett werden im geistlichen Sinn und im irdischen Sinn und nichts tun, wenn Jesus alles gegeben hat, um die Verlorenen zu retten, um dass Menschen heil werden und um sein Reich aufzurichten? Wie können wir noch stillsitzen, nur auf uns schauen? Das geht gar nicht. Seine Leidenschaft, seine Liebe inspiriert uns. Und wir tun es nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Hey, wir dürfen seine Mitarbeiter in seiner Mission sein. Wenn wir ihm begegnet sind, wenn wir von ihm ergriffen sind, wie können wir gleichgültig sein, wenn Menschen verloren gehen? Wie können wir nicht brennen für Gott und sein Reich? Und das Coole ist, als Nebenprodukt sehe ich, wie die, die geben und die gehen, die, die opfern, erfüllt und geistlich erfrischt zurückkommen, beziehungsweise hier Anteil an der Freude des Herrn erfahren. Und ich beobachte, dass die, die bequem sind und selbstsüchtig und skeptisch und die kritisieren und zweifeln und dass die offensichtlich nicht zufrieden sind, wahrscheinlich auch nicht mit sich selbst. Jesus ist gekommen, nicht um zu nehmen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um sein Leben, um zu dienen, heißt es im Markus-Evangelium, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und er hat uns gesagt, geben ist seliger als nehmen. Glücklicher werden wir sein in unserer Seele, wenn wir wie Jesus Geber sind und nicht vor allem Nehmer. Also unsere zwei Gleichnisse hier lehren uns, dass Gottes Reich, dass das Leben unter Gottes Herrschaft als seine Königskinder in Beziehung mit ihm unschätzbaren Wert hat. Es ist es wert, alles dafür zu geben. Jesus hat alles dafür gegeben und wir dürfen es auch. Es ist es wert. Amen. In der Ewigkeit wird mal niemand sagen, ach, Mann, ich wünschte, ich wäre materialistischer gewesen und egoistischer gewesen in meinem Leben. Ich hätte ein bisschen weniger ins Reich Gottes investiert, an Zeit, Geld, Energie, Ressourcen, Begabungen. Nee, umgekehrt wird es sein. Wir werden in der Ewigkeit, wenn wir alle Dinge klar sehen, eher sagen, oh, ich wünschte, ich hätte mehr gebetet und ich hätte mehr gegeben, ich hätte mehr evangelisiert, ich hätte mehr investiert in Menschen und in Gottes Reich. Ich wünschte, ich hätte bessere Prioritäten gehabt, denn es war es total wert, was ich gegeben habe. Und es ist natürlich weise, wenn wir schon hier und jetzt richtige, gute Prioritäten setzen. Uns bleiben noch zwei Gleichnisse. Es geht schnell. Also nicht länger als eine Stunde oder so, also keine Angst. Vers 47. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Das erinnert uns sofort an das Wort Jesu an seine Jünger: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also es geht um Evangelisation hier. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen, die Schlechten warfen sie wieder hinaus. Also auch ein sehr vertrautes Bild aus dem Alltag. Jeder Fischer kannte das. Du wirfst das Netz aus, du fischst und dann behältst du die guten Fische und die nicht guten, die ungenießbaren oder die kleinen und die Plastikflaschen und alles andere, was du sonst gefischt hast, das wirfst du wieder ins Meer oder die Flaschen hoffentlich in den Müll. Ein sehr vertrautes Bild. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also sehr ähnlich eigentlich wie das Gleichnis vom Unkraut im Acker, was wir letztes Mal angesehen haben. Mit dem einen Unterschied, dass der Acker die Welt war, also Jesus sät uns, seine Jünger, in diese Welt, genauso wie der Teufel seine Jünger in die Welt sät. Und wir haben hier geistlichen Kampf bis ans Ende und dann am Ende der Zeit wird gerichtet und getrennt und aussortiert. Aber hier geht es ums Menschenfischen, um Evangelisation. Das Reich der Himmel ist das Netz in diesem Gleichnis. Also wir könnten sagen, die sichtbare Gemeinde Jesu. Wir gehen raus, wir verkündigen die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Wir gehen fischen, um bei diesem Bild zu bleiben. Und dabei gehen uns gute Fische und nicht so gute Fische ins Netz. Wahrscheinlich je nach Evangelisationsmethode mehr von den einen oder mehr von den anderen. Wenn wir die Botschaft Jesu verwässern, den Leuten nur so erzählen, was sie gern hören wollen, vielleicht so an das Fleisch, die sündige Natur der Ungläubigen sogar appellieren und sagen, hey, komm zu Jesus und du wirst dich gut fühlen und er wird dich reich machen und gesund und dann wirst du wahrscheinlich eher mehr Unaufrichtige haben, die dir in dein Netz gehen, als wenn du die ehrliche Wahrheit predigst und auch über die Kosten der Nachfolge sprichst. Wir machen auch keine Umfrage unter Nichtchristen, was sie gerne im Gottesdienst hätten. Wir machen kein Unterhaltungsprogramm hier für Menschen, die eigentlich nicht bereit sind, Buße zu tun, ihr Leben zu verändern. Wir kommen hier nicht zusammen, um Spaß zu haben. Habe ich letzte Woche jemandem gesagt. Das ist nicht unser erstes Ziel, dass du Spaß hier hast. Nee, wir kommen hier zusammen, um Gott zu begegnen, um Gott anzubeten, um sein Wort zu hören, um ihm ähnlicher zu werden, um ihn Ehre zu bringen, um zugerüstet zu werden zum Dienst für ihn. Und wenn das dein Herz ist, dann wirst du Spaß haben dran, dann wird es dir Freude machen. Ich habe viel Freude an dem, was wir hier tun. Wenn das nicht dein Herz ist, dann wird es dir eher nicht Spaß machen. Hier. Sorry. Ich kann gut damit leben eigentlich. Unser Ziel ist nicht, dass wir möglichst viele Menschen hier versammeln, koste es, was es wolle, dass wir eine möglichst große Organisation bauen, egal wer da kommt, Hauptsache die Stühle sind besetzt und das Gemeindehaus ist voll. Nee, unser Ziel ist, wie Jesus sagt, Jünger Jesu zu machen, Nachfolger Jesu. Und ich meine, hoffentlich so viele wie möglich, versteht mich nicht falsch. Die Gemeinde Jesu, die geistliche Gemeinde Jesu, sind die, die sich ihm anvertraut haben. Die, die geistig neu geboren wurden durch den Geist Gottes. Die, die ihm gehorchen, die ihm nachfolgen. Die einen Lebensstil der Umkehr zu ihm und zu seinen Wegen leben. Und Jesus kennt die Seinen. Dieses Gleichnis offenbart uns aber die Wahrheit, dass in dieser sichtbaren Gemeinde Jesu, also wenn wir uns zum Beispiel hier zum Gottesdienst versammeln, dass nicht nur wahre Christen hier sind, nicht nur gute Fische, sondern auch schlechte Fische sozusagen, unaufrichtige, vielleicht Leute, die aus falschen Motiven hier sind oder vielleicht auch nur getäuscht sind, die glauben, dass sie Christen sind, weil meine Eltern waren ja Christen oder ich gehe in die Kirche. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich wurde getauft als Baby. Ich habe mal bei irgendeiner Evangelisationsveranstaltung meine Hand gehoben. Aber du bist nicht wirklich bekehrt. Du bist nicht wirklich Jesus hingegeben. Du bist noch immer selbstgerecht und selbstgenügsam und stolz. Aber du bist vielleicht religiös. Vielleicht sogar sehr angepasst und brav. Da ist keine schreckliche Sünde in deinem Leben, zumindest sichtbar nicht. Die andere konfrontieren hier nach Matthäus 18, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Vielleicht bist du sogar sehr aktiv. Sozial aktiv auch. Aber Jesus in Matthäus 7 hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Seht, es gibt nur zwei Arten von Christen. Die hingegebenen Christen und die nicht hingegebenen Christen. Es gibt nur hingegebene Christen oder Nicht-Christen, wie wir im vorigen Gleichnis gesehen haben. Jesus sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Waren wir nicht super aktiv? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, sagt Jesus. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Die furchtbarsten Worte, die ein Mensch hören kann. Und Jesus sagt uns hier, am Ende der Zeit wird aussortiert und wird gerichtet. Gott sagt uns im 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Also es ist viel besser, wenn wir das jetzt tun, dass wir uns selbst prüfen und umkehren zu Jesus, wenn das nötig ist. Aber die Wahrheit ist, in jedem Gottesdienst sitzen wahrscheinlich echte Nachfolger Jesu und noch unbekehrte Menschen. Und wir können das gar nicht immer unterscheiden. Wir können nicht ins Herz schauen, nur Gott kann das. Deswegen predige ich auch immer wieder das Evangelium hier, obwohl wir eigentlich ein Gottesdienst sind hier für Gläubige, die es eigentlich nicht mehr nötig haben. Aber ich kann nur einladen, wenn dir es bewusst ist, dass du dich Jesus noch nicht anvertraut hast, dass du dich Jesus noch nicht wirklich hingegeben hast, dass du noch keine persönliche Beziehung mit ihm hast, das zu tun. Er liebt dich, er wartet auf dich. Er hat alles getan, damit du bei ihm sein kannst. Du musst nur Ja sagen. Kosten überschlagen und Ja sagen. Und sei dir bewusst, es braucht eine persönliche Bekehrung zu Jesus. Mir ist das so wichtig, weil ich habe das so viele Jahre nicht verstanden. Die Kirche oder die Gemeinde oder konkret hier die Calvary Chapel kann dich nicht retten. Nur Jesus kann dich retten. Nur weil du in einen Gottesdienst gehst, wirst du zu keinem Christen. Du wirst auch nicht zu einem Auto, nur weil du in eine Garage reingehst. Das sind äußerliche Dinge, das verändert deine Natur nicht, dein Wesen nicht. Und ich habe das 18 Jahre lang nicht kapiert. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja klar bin ich Christ, ich gehe in die Kirche, ich habe niemanden umgebracht, ich bin ein guter Mensch, darum geht's. Ne? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht Buße getan, ich war selbstgerecht. Ich habe gedacht, ach, wirst du in den Himmel kommen? Na klar, also pff, Gott wird mich schon annehmen, weil ich bin ein ganz guter Mensch. Ne? Also zumindest nicht so schlimm wie der da. Und meine Kirche, in der ich aufgewachsen bin, die hat im Prinzip, oder ich kann nicht für die ganze Kirche reden, aber diese Ortspfarre, wo ich war, die haben das im Prinzip gelehrt. Ne? Ist alles okay, du bist getauft, deswegen bist du gerettet, also tu gute Sachen und dann kannst du dich schon irgendwie zu Gott hinarbeiten, so in die Richtung. Ne? Total falsch. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns gerettet. Er hat das getan, was wir nicht tun können. Und er bietet es uns als Geschenk an. Und er möchte, dass wir ihm unser Leben geben. Im Tausch für dieses Geschenk. Aber wir sind nicht gerettet durch das, was wir tun, sondern durch das, was er für uns getan hat. Und dass wir uns ihm hingeben ist eine Reaktion auf das, was er für uns getan hat. Aber es ist das Großartigste, was es gibt. Versöhnt sein mit einem Schöpfer. Teil von seinem Plan zu sein, Teil von seinem Team zu sein. Ist nicht immer einfach, ist auch immer wieder kostspielig, aber ist es wert. Wir hatten heute Morgen so eine Situation, wir sind hier von der Autobahn runtergefahren und dann war hier auf der Autobahnauffahrt auf der anderen Seite ein Typ mit seinem Auto, sah so aus, als hätte er eine Panne eigentlich und hat gewunken, hat uns aufgehalten, hat irgendeine Geschichte erzählt, er kommt aus Bulgarien, glaube ich, und seine Frau ist in Hannover im Krankenhaus, kriegt da ihr Kind, sie haben nicht genug Benzin, um hochzufahren. Ob ich ihm Geld geben kann. Ich habe gedacht, okay, ich bin im Weg im Gottesdienst, werde zu spät sein. Aber hey, ich meine, wenn Jesus alles für mich gegeben hat, wie kann ich weiterfahren ohne? Also habe ich gesagt, okay, komm, fahr mir nach, ich danke dir dein Auto voll. Und ich habe immer diese Zeitungen jetzt in meinem Auto mit dem Evangelium, mit dem Traktat und habe gesagt, hey, Jesus liebt dich. Und hier, lies mal durch. Und dann wollte er noch mehr Geld haben. Also ich weiß wirklich nicht sein Herz, seine Motivation. Aber Gott kennt sein Herz und Gott kennt mein Herz. Aber ich bin hierher gefahren mit diesem Gedanken an unseren Abschnitt heute. Wenn Jesus alles für mich gegeben hat, wenn es ihn alles gekostet hat, wie viel darf es mich kosten, um einen Menschen zu erreichen mit Gottes Liebe, mit seiner frohen Botschaft. Und ich bete für ihn, ich hoffe, dass er es liest und dass er sein Herz öffnet für Jesus. Und mein Gott, wenn er falsche Motive hatte und das rausgeschmissenes Geld war, dann kennt Gott mein Herz und dann wird er mich dafür belohnen. Aber Gott fordert mich mehr und mehr heraus, nicht beengt zu sein in meinem Herzen. Und da ist es noch sehr eng, wenn ich ehrlich bin. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber es ist wert, alles zu geben für ihn, für sein Reich, auch wenn es kostet. Und die Alternative ist nicht schön, wie wir gelesen haben hier in Vers 49 und Vers 50. Und dann sagt Jesus, habt ihr dies alles verstanden? Habt ihr es verstanden? Sie sagten zu ihm ja, er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, Experte im Alten Testament, und das waren die damals auch mehr oder weniger alle, haben alle das Alte Testament gelernt. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Also neues Verständnis durch den Heiligen Geist. Gutes Beispiel ist der Paulus. Paulus fiel es wie Schuppen von den Augen, nachdem er zu Jesus gefunden hat. Und er hat Jesus überall im Alten Testament gesehen und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Im Alten Testament finden wir unzählige Illustrationen für geistliche Wahrheiten des Neuen Testaments. Das Reich Gottes ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und so kannst du von beiden profitieren, wenn du das Alte Testament liest, wenn du das Neue Testament liest. Du kannst alle Schätze heben. Und mich hat es auch wieder neu ermutigt, was Jesus hier sagt, mit meinen Kindern das Wort Gottes zu lernen. Selbst wenn sie vielleicht noch nicht bekehrt sind. Aber wenn sie sich eines Tages bekehren, dann haben sie wie diese alttestamentlichen Gelehrten schon einen Schatz, in dem sie mehr und mehr entdecken können. Wie reich sind wir, wenn wir Jesus haben, wenn wir Teil von seinem Reich sind? Wie reich sind wir? Es ist mehr wert als alles andere und es ist wert, alles zu geben. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns immer wieder ansprichst und dass du uns herausforderst, dass du nicht um einen heißen Brei rumredest, sondern dass du klar mit uns redest, was Sache ist. Und wir reich und beschenkt sind wir, dass wir die Geheimnisse deines Reiches, die Geheimnisse deines Wirkens erfahren und verstehen dürfen. So, Vater, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Stärke uns, Herr, entleere uns von uns selbst und füll uns mit dir, damit wir mehr wie Jesus sind. Darum bitte ich dich, Herr, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit seiner Gegenwart. Mit diesem Verständnis, mit dieser klaren geistigen Sicht, wo du stehst in Beziehung mit ihm und was wirklich zählt in diesem Leben und in dem, was in der Ewigkeit kommt. Amen.